ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Es war der 5. Juli 2015. Auf der Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees wurde die Hamburger Speicherstadt zusammen mit dem Kontorhausviertel und dem Hielerhaus zum Welterbe erklärt. Endlich. Die Erleichterung in Hamburg war groß. Die Stadt hatte sich seit Jahren darum bemüht. Zum ersten Mal erhielten Hamburger Bauwerke den Eintrag in die Welterbeliste. Genau 10 Jahre ist das nun her. Für uns ein guter Grund, in die Speicherstadt zu gehen, über Geschichte, Gegenwart und Zukunft zu sprechen. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3693. Ich bin Petra Volkwarzen. Moin.
Wir sind Hamburg.
Hamburg.
Hamburg hat einen echten Schatz, einen besonders großen, rund 26 Hektar groß. Seit 10 Jahren ist die historische Speicherstadt mittlerweile UNESCO-Welterbe. Jan Wulff hat die Geschichte dieses ganz besonderen Lagerhauskomplexes hier bei uns in Hamburg nochmal zusammengetragen.
Es ist ein denkwürdiger Tag und zehntausende schaulustige Hamburger sind gekommen. Am 29. Oktober 1888 nimmt der gerade einmal 4 Monate intronisierte Kaiser Wilhelm II. Kelle und Hammer zur Hand und schreitet zur Tat, zum feierlichen Mörtelwurf und Hammerschlag bei der Einweihung des ersten Abschnittes der neuen Hamburger Speicherstadt an der Bruchsbrücke.
Zur Ehre Gottes! Zum Besten des Reiches, zu Hamburgs Wohl.
Was hier an diesem Tag so feierlich zelebriert wird, ist für Hamburgs Kaufleute schon seit langem ein Politikum, sagt Hamburg-Historiker Ortwin Pelz. Er hat am Museum für Hamburgische Geschichte gearbeitet und beschäftigt sich auch jetzt im Ruhestand weiter mit der Historie unserer Stadt.
Hamburg wurde ja 1871 in das Deutsche Kaiserreich aufgenommen. Für Hamburg gab es das Problem vor, war es eine selbstständige Stadt gewesen mit eigenen Zollgrenzen und eigener Außenpolitik. Nun musste sie sich dem Deutschen Reich unterordnen, hat aber dann hart verhandelt und hat gesagt, also das geht nicht, dass wir jetzt im Zollinland sind im Deutschen Reich, sondern wir brauchen einen Freihafen.
Hamburg ist damals nach Berlin die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Der Hafen, der wichtigste und größte des Landes. Eine gute Ausgangsposition für die anstehenden Verhandlungen.
Aber demgegenüber stand natürlich die Berliner Regierung, der Kaiser und die ganze Macht Preußens, die ihre eigenen Interessen hatten.
Nach zähem Ringen unterzeichnen Vertreter des Hamburger Senats schließlich am 25. Mai 1881 eine Vereinbarung mit dem Deutschen Reich über den Beitritt der Freien und Hansestadt Hamburg zum gesamtdeutschen Zollgebiet. Darin enthalten ein Kompromiss. Hamburg verliert nach einer Übergangszeit seinen Status als zollfreies Staatsgebiet, bekommt aber dafür ein Privileg zugestanden. In einem dafür besonders abgegrenzten Gebiet darf die Stadt auch weiterhin Importgüter zollfrei lagern, veredeln und verarbeiten.
Und genau deshalb hat man dann eben diesen Freihafen eingerichtet, ein sehr großes Gelände, und hat dort dann eigene Lagerhäuser gebaut, den größten Lagerhauskomplex der Welt.
Sagt Historiker Ortwin Pelz. Doch bevor es Mitte der 1880er Jahre überhaupt losgehen kann mit dem Bau der Hamburger Speicherstadt, muss dafür erstmal der Platz geschaffen werden. Und das geschieht zulasten der Menschen, die dort wohnen.
Seit dem 17. und 18. Jahrhundert war hier eine dichte Bebauung auf der Kerwiederinsel und auf der Wandraminsel. Es lebten hier etwa 20.000 Menschen, ärmere Leute, aber auch Kaufleute und viele Hafenarbeiter. Und die mussten alle umgesiedelt werden. Das heißt, man wollte ja diese Häuser abreißen. Das ging durch Geldzahlungen an die Vermieter und Hausbesitzer. Es mussten gleichzeitig neuer Wohnraum in Hamburg geschaffen werden, vor allen Dingen in Barmbek und im Eimsbüttel und in Hammerbrook. Und hier auf diesem frei gewordenen Gelände, das auch fotografiert wurde, wo man die Trümmer dann sieht der alten Häuser, wurde dann die heute noch existierende Speicherstadt aufgebaut.
Man entscheidet sich ganz in hanseatischer Tradition für den Bau von reich verzierten Gebäuden aus rotem Backstein. Gespickt mit architektonischen Details wie runden Ecktürmen, farbigen Ziegeln und im Sonnenlicht funkelnden Glassteinen.
Was jetzt sich baut aus Backstein fein, Granit und Eisen auf, das meinen wir, wird dauernd sein, durch schneller Zeitenlauf. Aus echtem Material, ohne Putz und anderem Flimmer, darum braucht sich kein Mensch jemals zu kümmern.
So heißt es in einer eigens für die Eröffnung der Speicherstadt komponierten Hymne.
Kurz nachdem der erste Teil der Speicherstadt fertig ist, nehmen die Hamburger Kaufleute ihre Arbeit auf. Die auf Holzpfählen errichteten Speicher mit ihren damals hochmodernen Lagerböden werden Umschlagplatz für Waren aus aller Welt. Kaffee, Tee, Kakao, Kautschuk und Tabak werden gelagert, bemustert, sortiert und teilweise auch weiterverarbeitet.
Die Speicher waren eigentlich alle nach einem Prinzip angelegt, also mehrere Böden übereinander, durch Luken nach außen zugänglich mit einer Kranwinde, die unterm Dach angebracht war. Und entscheidend war eben, dass sie alle Straßenzugang hatten und auf der anderen Seite den Fleetzugang hatten.
Das Praktische dabei, die mit Stückgut schwer beladenen Schuten können direkt an den Speicher heranfahren.
Man konnte die Schiffe entladen, durch die Kräne wurden die Waren auf die Speicherböden gehoben und auf der anderen Seite konnten sie an Land verladen werden.
Verwaltet wird das Treiben in der Speicherstadt von einer eigens eingerichteten Lagerhausgesellschaft.
Diese Hamburger Lagerhausgesellschaft, heute HALA, hat von Anfang an die ganze Organisation betrieben, dieses Aufbaus der Speicherstadt. Und die ganze innere Organisation, die Verteilung der Speicher, die Verwaltung, alles, was hier in so einem riesen Lagerhauskomplex geregelt werden muss, das macht ja die heutige HALA.
Nach dem Zollanschluss wächst der Umschlag des Hamburger Hafens. Von 1888 an in 3 Jahren um fast ein Drittel. 1913 ist er dreimal so hoch. Der Bau der Speicherstadt, eine weitere hanseatische Erfolgsgeschichte.
Ein Meisterwerk menschlicher Schöpfungskraft von universellem Wert. Bauwerke oder Orte, auf die das zutrifft, dürfen sich UNESCO-Welterbe nennen. Die Pyramiden in Ägypten zählen ebenso dazu wie die Ruinenstadt Machu Picchu in Peru oder in Deutschland der Aachener Dom oder das Hansetor in Lübeck. Und seit 2015 die Hamburger Speicherstadt zusammen mit dem benachbarten Kontorhausviertel. Bereits seit 1991 steht die Gesamtanlage der Speicherstadt unter Denkmalschutz. 2008 wird der Zaun rundherum abgebaut. Weil die Speicherstadt nicht mehr länger zum Freihafen gehört, wird er nicht mehr gebraucht. NDR90,3-Reporter Carsten Seekund meldet sich damals live von den Abbrucharbeiten.
Ich habe freie Sicht rüber auf die Katharinenkirche. Also ein Teil ist schon abgerissen, so 1,5 Meter. 60 werden es in den nächsten 3-4 Wochen und die restlichen 650 Meter dann im Laufe des Jahres, sodass es wirklich heißt, freier Blick auf die Speicherstadt. Wir hören schon die Flex im Hintergrund. Die sprüht schon ordentlich Funken und viele, viele Hamburger sind hierher gekommen, um sich das einfach mal anzugucken.
Also ich finde es nur hässlich und deswegen ist es gut, wenn er weg ist.
Man sollte den schon beseitigen mit dem Stacheldraht und so, ist ja nicht so schick, ne?
Der soll doch weg, man sieht ja alles viel schöner. Ich mag keine Zäune,
ja. Der kann weg.
Endlich ist er weg. Naja, damit das Zollgebiet, das muss man ja nicht mehr so groß lassen. Und es gibt ja doch Behinderungen, wenn man durchfährt hier durch den Freihafen, ist doch so viel schöner.
Am 5. Juli 2015 dann die Entscheidung. Die Speicherstadt wird unter den Namen Speicherstadt und Kontorhausviertel mit Hielerhaus in die Liste des UNESCO-Welterbes eingetragen. Unsere Kollegin Birgit Becker berichtet damals im NDR.
Langanhaltender Applaus, nachdem die indische Botschafterin des UNESCO-Welterbekomitees, Rudira Kamboi, die gute Nachricht für die Hamburger Speicherstadt verkündet hat. Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt und derzeitige Vorsitzende des UNESCO-Welterbekomitees Maria Böhmer hat sich während dieser Beratung von ihrer Vizevorsitzenden vertreten lassen. Daher ist sie dann die erste Gratulantin.
Und ich denke, es ist ein großer Tag für Hamburg. Denn Hamburg hat jetzt eine Welterbestätte, die für diese Weltoffenheit der Stadt steht, für die große Kaufmannstradition der Stadt, aber für ein außergewöhnliches architektonisches Ensemble.
Das Welterbekomitee begründet die Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste damit, dass es sich bei Speicherstadt und Kontorhausviertel um ein hervorragendes Beispiel von Gebäuden und Ensembles handle, die bedeutsame Abschnitte der Menschheitsgeschichte versinnbildlichen. Die Hamburger Speicherstadt ist im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert entstanden. Die Hamburger Kultursenatorin Barbara Kisseler war überwältigt.
Wir haben eigentlich bis zuletzt ein bisschen gezittert, weil man weiß ja nie, was kommt. Wir sind in der Tat davon überzeugt, dass dieses Ensemble sowohl in seiner städtebaulichen Geschlossenheit als auch in der Verbindung zwischen historischer Tradition und lebendiger Moderne und dieses Speicherstadt-Ensemble jetzt auf der Liste des Weltkulturerbes zu finden, ist etwas, was uns alle sehr, sehr stolz macht.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. 10 Jahre ist es her, dass die Hamburger Speicherstadt zusammen mit dem benachbarten Kontorhausviertel offiziell zum UNESCO-Welterbe erklärt worden ist. Und an einem Ort kommt man der Speicherstadt und ihrer Geschichte ganz besonders nah, und das ist im Speicherstadtmuseum. Am Sandtürkei 36, das ist die Adresse des Speicherstadtmuseums. Von der Straße geht es ein paar Stufen nach oben, hier in Block L, dann durch die Tür und schon steht man in der Ausstellung. Und ich bin verabredet mit dem Mann, ohne den es dieses Museum vermutlich gar nicht gäbe, mit dem Gründer des Speicherstadtmuseums, Henning Rademacher. Moin erstmal.
Moin.
In diesem Jahr wird das Speicherstadtmuseum stolze 30 Jahre alt. Glückwunsch zu dem Jubiläum auf jeden Fall schon mal. Und es ist Ihr Museum, auch wenn es heute zur Stiftung Historische Museen Hamburg gehört, aber Sie haben es mal gegründet vor 30 Jahren. Henning Rademacher, lassen Sie uns, bevor wir über das Museum genauer sprechen, einmal in Ihre eigene Lebensgeschichte ein bisschen zurückblicken. Geboren 1944 in Berne in der Wesermarsch, im Grunde aber sind Sie Hamburger.
Ja, meine Eltern sind 1943 aus Hamburg rausgegangen, weil die Wohnung so ein bisschen umgestaltet wurde von der Royal Air Force und sind dann in die Wesermarsch gegangen. Mein Vater war in Bremen dienstverpflichtet. Also die Familie meiner Mutter kam aus der Wesermarsch.
Wann sind Sie nach Hamburg zurückgekehrt und haben Sie frühe Erinnerungen an diesen Ort, die Hamburger Speicherstadt?
Nicht so sehr an die Speicherstadt. Die lag auch für mich immer so ein bisschen weit weg. Ich bin in Winterhude aufgewachsen, habe mich zwar schon als Junge mit meinem Roller mal auf den Weg gemacht. Mutter kriegte immer furchtbare Angst, wenn ich nicht da war. Und dann bin ich zur See gefahren und habe in Hamburg eigentlich relativ wenig zu tun gehabt. Ja, ich war in Hamburg, aber dann auch nicht hier hafenmäßig.
Sie sind zur See gefahren, sind Nautiker geworden, haben später das Kapitänspatent gemacht. War das ein Kindheitstraum schon? Wie sind Sie drauf gekommen? Ich möchte zur See fahren.
Also einmal war es bei uns in der Familie, mein Großvater mütterlicherseits war Kapitän. Die Großmutter stammte aus einer Seefahrtsfamilie. Ihr Vater war 1889 bei Kap Horn verunglückt und gestorben dann. Aber ich selbst, ja, das lag auch meiner seltsamen Schulkarriere auf dem Gymnasium. Ich musste dann abgehen. Ich habe es auch im Zeugnis stehen, dass ich die Schule verlasse, um zur See zu fahren. Angefangen auf dem Küstenmotorschiff 1961. Als Schiffsjunge, ja, in Brunsbüttel eingestiegen, bei Elbe 1 war ich seekrank, war voller Erfolg. Dann bin ich aber da wieder relativ bald abgehauen, das war auch ein ziemlich schlechtes Fahren und auch ein fieser Kapitän. Und habe dann bei Hapag 2 Schiffe gehabt, als Decksjunge noch und dann als Jungmann, verschiedenste Reedereien. Man musste damals 5 Jahre etwa vor Mast fahren, wie das hieß, also man fing als Schiffsjunge an. Und wenn man Matrose so und so lange gefahren war, dann ausgelernt hatte nach 3 Jahren, dann anschließend konnte man dann zur Seefahrtsschule gehen. Ich habe ab 1973 dann nur noch in den Semester, da habe ich Volkswirtschaft studiert, bin in den Semesterferien aber immer wieder mal zur See gefahren, um noch ein Stück Geld reinzufahren.
Und was sind so Ihre Erinnerungen, Haupterinnerungen an diese Zeit aus der Seefahrtszeit?
Ja, einmal natürlich die Zeit vorm Mast. Ja klar, als junger Mensch erlebt man das alles viel intensiver. Und dann ja doch verschiedene Schiffe, wo ich sehr gut drauf gefahren bin, wo eine nette Zusammenfahrt und auch unter Umständen eine interessante Reiseroute war. Also ich erinnere mich da an einen Massengutfrachter von Ernst Russ. Da sind wir zum Beispiel einmal über den Südpazifik gefahren und dann durch die Magellanstraße, also nicht um Kap Horn rum, aber durch die Magellanstraße nach Buenos Aires von Japan. Das war eine außergewöhnliche Reise, das hat man dann auch im Kopf.
Sie haben später, als Sie in Hamburg dann sesshaft geworden sind, den Buchladen Männerschwarm mitgegründet. Der war damals wo?
Der war damals am neuen Pferdemarkt. Der ist ja aus der Schwulenbewegung heraus gegründet worden. Und das war sicher auch ein Grund, dass ich nicht mehr zur See fahren wollte, weil man da dann erheblich mehr Probleme damit hat als an Land oder hatte. Heute weiß ich es nicht. Ich war nicht der Hauptakteur da, sondern habe eher meine Ersparnisse mit reingebracht und vieles, was ich konnte, reingebracht. Aber da haben wir uns auch nicht mehr in die Haare gekriegt. Und das war auch gut so.
Und wie kam dann der Weg zum Museum der Arbeit damals?
Ich habe eine Arbeitsbeschaffungsstellen bei Hamburg Port Consulting gekriegt. Die hatten ein Projekt aufgelegt zum 100 Jahre Hala-Geschichte 1985. Und da war ich mit dran beteiligt. Und dadurch bin ich also mit der Hafengeschichte infiziert worden, könnte man sagen. Und dann wurde am Museum der Arbeit 1987 ein Volontär gesucht, der mit Schifffahrt Bescheid wusste. Und da war ich dann 2 Jahre Volontär. Und dann fingen sie 1988 an, die erste Ausstellung in der Speicherstadt zu machen.
Die hieß Speicherstadt Baudenkmal und Arbeitsort seit 100 Jahren.
Ja, wir haben die Speicherstadt gezeigt, wie dort gearbeitet wurde. Und ich habe diese Ausstellung betreut die ganze Zeit. Also ich habe sie nicht gemacht, sondern ich habe sie betreut. Da war die jemand vor Ort brauchten, die anderen saßen ja in Barmbek. Und dann muss ja auch irgendeiner sein, der vor Ort ein bisschen mal drauf guckt, was die anderen Leute da machen.
Henning Rademacher, der Gründer des Speicherstadtmuseums, ist ein absoluter Experte und Kenner des Ortes. Im Rahmen der Ausstellung, die das Museum der Arbeit 1988 gezeigt hat, hat er sich damals erstmals genauer mit der Geschichte der Speicherstadt beschäftigt. Zu der Zeit war noch vieles anders als heute.
Naja, das war ja noch Freihafen. Die Leute fragten zum Teil an, wie kommt man denn dahin? Muss man einen Reisepass mitbringen? Wie gesagt, genügt ein einfacher Personalausweis, den man unter Umständen vorzeigen muss, aber praktisch ja gar nicht. Aber es gab zum Teil bestimmte Tore, die nachts zugemacht wurden. Und das war immer so schön, wenn die Autos dann abends davor standen, wenn ich also abends spät nach Hause ging, dann standen die Leute an der St. Annenbrücke und kamen nicht durch.
In Block R am St. Annenufer wurde die Ausstellung damals gezeigt. Das Museum der Arbeit durfte dort die Räumlichkeiten einer Quartiersmannsfirma nutzen.
Das war die Firma Eichholz und Konsorten. Herr Graupner hatte diese Ausstellung gefördert, indem er nämlich diese Räume dem Museum der Arbeit zur Verfügung stellte.
Neben Henning Rademacher war 1988 auch schon Ralf Lange an der Ausstellung beteiligt. Später hat der Kunsthistoriker das Speicherstadtmuseum mit aufgebaut und ist bis heute im Museum aktiv. Damals war er noch Student.
Die Ausstellung selbst nahm sich zurück. Also gab es so kleine Text- und Fototafeln, die hingen dann an so dünnen Ketten von der Decke, alles schwach ausgeleuchtet. Aber den Leuten hat es gefallen, weil es unglaublich viel Atmosphäre hatte. Und es war ja auch zum ersten Mal die Chance, wirklich die Speicherstadt kennenzulernen. Als Freihafen war der ja für alle terra incognita.
Wie war die Speicherstadt damals? Der Container war zu der Zeit ja dann auch schon längst etabliert und erfunden. Wie viel Waren wurden zu dem Zeitpunkt noch gelagert hier in den Lagerhäusern? Wie war das damals? War schon eine Übergangszeit auch.
Ja, der erste Eindruck war ja immer in der Speicherstadt, das läuft hier alles noch. Also man sah an jedem Speicher Umschlag, LKWs hielten, Container wurden ausgeräumt oder beladen. Wenn man dann so hinter die Kulissen guckte, dann merkte man doch, es ist nicht mehr die alte Speicherstadtwelt gewesen. Vor allem, es gab immer mehr Teppichhändler. Also sobald ein Quartiersmann sich verkleinerte oder aufgab, war sofort ein Orient-Teppich-Im- und Exportunternehmen da drin, um das mal in eine Zahl zu bringen. Wir hatten 1988 hier 72 Quartiersmannsfirmen. Der Verein der Quartiersleute, das ist so ihre Interessenvertretung der Hafenwirtschaft, der zählt heute noch 8 Mitglieder.
Und wie wurde dann aus dieser Ausstellung ein Museum?
Ja, die Geschichte des Speicherstadtmuseums ist wie alles immer ein bisschen komplizierter. Wir haben also 1988 und 1989 mit großem Erfolg diese Ausstellung 100 Jahre Speicherstadt, Arbeitsort und Baudenkmal gezeigt. Und Herr Graupner, der damalige Mieter oder Hauptmieter dieses Speicherstadts, war das so toll, dass er gesagt hat, wir können können diese Ausstellung auf einem Boden zusammenfassen. Dann können wir sie angemeldeten Gruppen zeigen. Das ging gründlich schief, weil einfach keiner da war, der sich mal darum gekümmert hat, vor Ort für Ordnung zu sorgen, sauber zu machen. Und am Ende war eigentlich nur die Alternative, schließen wir jetzt diese Ausstellung oder fangen wir etwas Neues an. Und dann kam Herr Rademacher eben auf die Idee zu sagen, gut, dann übernehme ich diese Ausstellung und mache daraus ein Privatmuseum.
Sie haben erstmal vernünftig, glaube ich, ausgefickt und dann haben wir bald aufgemacht und dann haben wir Schritt für Schritt die Ausstellung umkonzipiert. Ja, wir haben den ersten Winter überstanden, bei minus 20 Grad teilweise draußen und ohne Heizung. Also das haben wir alles hingekriegt irgendwie.
Wir haben angefangen, Sonderausstellungen zu machen. Wir haben angefangen, nicht nur Speicherstadtführungen zu machen, sondern Teeverkostung. Wir hatten Quartiersmannsfirmen wie Cotterell oder Karl Wolter, die dann auch Mitarbeiter hatten, die unsere Besucher durch die alten Speicher geführt haben. Und das waren alles dann so Aktionen, Initiativen, mit denen wir so langsam das Museum in Gang bekamen. 1995, 18.000 Besucher. 2001 51.000 Besucher.
Das Speicherstadtmuseum war gegründet. Rundherum haben dann immer mehr klassische Speicherstadtfirmen sind entweder umgezogen oder sie haben aufgehört. Haben Sie dann auch immer wieder Sachen angeboten bekommen oder mussten Sie dorthin gehen und sagen, halt, stopp, nicht wegwerfen, wir brauchen Objekte, die an die Geschichte der Speicherstadt erinnern?
Wir kriegten einen Anruf, ich mache morgen dicht. Geh mal durch. Wollt ihr noch was raussuchen? Dann war es eben ganz schnell, rucki-zucki, alles, was irgendwie interessant sein könnte, abzutransportieren.
Also ein ganz besonderer Fund war in der Kaffeebörse. Da standen irgendwie alte Büromöbel, die sollten auf den Sperrmüll. Da stand das alte Kaffeeprobiergeschirr aus den 50er Jahren. Da lagen Schlussscheine der Hamburger Kaffeebörse aus den 1880er Jahren, als die Börse eröffnet worden war. Ja, und dann eben die typischen Arbeitsgeräte, Handwerkszeuge, Schablonen. Aber was ich zum Beispiel auch mal ganz spannend fand, einen ganzen Karton voller Quittungen aus den 1960er Jahren, wo man auch sieht, wie bescheiden damals das Lagergeschäft war. 2 Dutzend Säcke Kaffee an Edeka ausgeliefert. Damals wurde ja noch täglich geröstet.
Sie mussten dann später umziehen mit dem Museum. Heute sind Sie hier in Block L. Warum war das damals nötig? Und ich meine, mit so einem Museum zieht man ja auch nicht mal so eben.
Nein, das war eine ziemliche Tortur. Die hat auch verschiedene Haare gekostet. Wir mussten umziehen, weil das Gebäude am St. Annenufer umgebaut werden sollte. Und da mussten wir relativ schnell dann raus. Also wir wussten es vorher schon. Wir haben im Juli 11 diesen Räume angeboten gekriegt. Da war vorher ein Teppichhandel drin und sind dann im November 11 umgezogen. Mussten hier sehr viel umbauen. Also es war ziemlich viel Arbeit dabei.
Wir mussten Trennwände einziehen für die Küche, für die Toiletten. Wir mussten hier die Ausstellung völlig neu installieren. Und also das war schon ein Gewaltakt in 3 Monaten. Und wir haben es auch nicht ganz geschafft. Also es war Work in Progress. Also wir sind hier im Block L und das ist ein Speicher aus dem ersten Bauabschnitt. Da ist dann ganz typisch eine Eisenskelettkonstruktion im Innern. Wir haben ja also noch Gitterstützen, genietete Unterzüge und das hat auch alles eine ganz besondere Atmosphäre. Und für uns ist das auch wichtig, denn es werden ja immer mehr Speicher in Büros umgebaut. Und da finden wir es mittlerweile ganz, ganz wichtig, dass man hier auch nochmal so einen Ort hat, wo man einfach so ein Lagergeschoss oder wie wir hier sagen Lagerboden nacherleben kann.
Die Hamburger Speicherstadt, seit 10 Jahren UNESCO-Welterbe. Unser Thema heute im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Die süße Schokolade, der heiße Kakao oder der morgendliche Kaffee. Das sind Genusswaren, die traditionell mit der Hamburger Speicherstadt verbunden sind. Der denkmalgeschützte Lagerhauskomplex und die benachbarte Hafencity erzählen noch heute besonders viel über die Geschichte von Kaffee und Kakao in Hamburg. Antonia Reif hat sich fürs Hafenkonzert auf Spurensuche begeben.
Wo heute im Hamburger Hafen die Elbphilharmonie thront und sich die Touristen scharen, war einst der zentrale Ort für edle Waren wie Kaffee und Kakao, erzählt der Autor und Journalist Dietmar Pieper. Er hat sich intensiv mit dem Hamburger Handel von Kolonialwaren wie Zucker, Kaffee und Kakao beschäftigt.
Also der Kaispeicher A, da stand ursprünglich mal ein anderes Gebäude. Das war der sogenannte Kaiserspeicher. Das war schon vor dem Bau der Speicherstadt am Hafeneingang im Grunde genommen mit einem prachtvollen Uhrturm.
1875 wurde der Kaiserspeicher als Lagerhaus in Betrieb genommen und war seinerzeit das einzige, das von Seeschiffen direkt angefahren werden konnte. Im Keller, dem Erdgeschoss und 4 weiteren Böden wurden auf rund 19.000 Quadratmeter Schiffswaren in Säcken gelagert.
Und da wurden also vor allem Kaffee und Kakao eingelagert. Das wurde dann im Krieg zerstört und irgendwann in neuerer Zeit, in den 60er Jahren, wurde dann der jetzige Kaispeicher A gebaut, auch wieder für Kaffee und Kakao. Und heute steht da die Elbphilharmonie drauf.
Der Panoramablick von der Elbphilharmonie auf die Speicherstadt zeigt den bis heute größten Lagerhauskomplex der Welt. 1888 kam Kaiser Wilhelm II. Nach Hamburg und weihte den ersten Abschnitt der neu gebauten Speicherstadt ein. In der Speicherstadt lagerten Kaufleute vor allem Kolonialwaren wie Tee, Gewürze und eben Kaffee und Kakao. Die hohen Speicher aus Backstein boten klimatisch gute Lagerbedingungen und waren vor Hochwasser geschützt. Als Teil des Freihafens konnten Kaffee und Kakao in der Speicherstadt zollfrei ein- und ausgefahren werden.
Also wir blicken jetzt hier auf den Block O der Speicherstadt. Das ist deswegen sehr interessant, weil hier die Kaffeehändler am Sandtorkai ihren Hauptsitz hatten.
Und die Kaffeehändler hatten eine bedeutende Rolle, denn das Geschäft mit dem flüssigen Gold lief gut. Und die Kaufmänner waren maßgeblich an der erfolgreichen Fertigstellung der Speicherstadt beteiligt. Sie waren einflussreich und wohlhabend. An der Kaffeebörse legten sie die Rohstoffpreise fest.
Also die Kaffeebörse war deswegen sehr wichtig, weil das war hier der Warenterminhandel hat hier stattgefunden. Der wurde Ende des 19. Jahrhunderts sozusagen erfunden. Die ersten, die das gemacht haben, die waren die Franzosen in Le Havre, auch ein großer Kaffeeumschlagplatz. Und Hamburg hat dann nachgezogen. Und hier durften also nur die sozusagen die offiziell akkreditierten Kaffeehändler durften hier den Kaffee handeln. Und das war also, die verstanden sich so als eine Händlerelite. Das waren sozusagen das war die Crème de la Crème der Hamburger Handelsgesellschaft und Händlergesellschaft.
Am Pickhuben in der Speicherstadt erzählt die ehemalige Kaffeebörse heute eher von der Wirtschaftswelt der 1950er Jahre. Nachdem zwei alte Speicher im Krieg zerstört wurden, fand die Kaffeebörse hier ihren Platz in dem grauen Nachkriegsbau. Wo sich heute ein Hotel befindet, tickten bis in die 70er Jahre im Auktionssaal der Kaffeebörse drei Uhren mit den Zeiten von New York, Rio und Hamburg. Heute erzählt noch das große Fenster des Börsensaals vom damaligen Geschäft mit Kaffee. Die bunte Glasmalerei zeigt eine idyllische und romantisierte Darstellung von der Arbeit auf Kaffeeplantagen. Dietmar Pieper beschreibt in seinem Buch Zucker, Schnaps und Nilpferdpeitsche, wie sich hanseatische Kaufleute mit der Kolonialwirtschaft bereichert haben.
Man muss vielleicht wissen, dass also wann immer man das Wort Plantage hört, was ja so ein bisschen exotisch und angenehm klingt, eine Plantage war etwas ganz Furchtbares. Also Plantage bedeutete immer, dass Menschen unter sehr, sehr harten Arbeitsbedingungen schuften mussten und schlecht bezahlt wurden oder gar nicht bezahlt wurden, weil im Falle von Kaffee waren es auch sehr häufig Sklavenplantagen. In Brasilien war 1880 erst die Sklaverei abgeschafft worden. Das heißt, der ganze Kaffee, der im 19. Jahrhundert bis 1888 nach Hamburg kam, wurde von Sklaven hergestellt.
Der Hamburger Hafen wird mit dem Handel von Kolonialwaren zum Welthafen. Kaffee und Kakao als neue Produkte aus der kolonialen Welt waren Luxusgüter, die dem Adel vorbehalten waren. Erst die Kolonialwirtschaft und Sklaverei im globalen Süden machten die Produkte in Europa erschwinglicher. Frachtsegler brachten seither Kaffee und Kakao in Säcken nach Hamburg und in die breite Gesellschaft. Die gesamte Hamburger Handels- und Hafentradition der letzten Jahrhunderte basiert damit auf dem Kolonialhandel, sagt Pieper.
Die Kolonialgeschichte, die ist ganz präsent und lebendig. Also die schöne Speicherstadt ist im Grunde genommen das größte Denkmal der deutschen Kolonialgeschichte hier mitten in Hamburg, Weltkulturerbe. Und ich finde, das könnte man sich vielleicht ein bisschen mehr ins Bewusstsein rufen, wo eigentlich der Reichtum ursprünglich mal herkam. Also dass eben doch ganz vieles auf dem Rücken von ausgebeuteten, versklavten Menschen stattgefunden hat, die irgendwo weit weg lebten und in den Plantagen geschuftet haben dafür, dass eben wir hier das konsumieren konnten oder unsere Vorfahren und dass die Händler damit gut Geld verdient haben.
10 Jahre Welterbe Speicherstadt, unser Thema heute im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Und ich bin weiterhin zu Gast im Speicherstadtmuseum in Block L am Sandtorkai. Gerade ist hier eine Speicherstadtführung speziell für Kinder und Familien zu Ende gegangen. Diese Führungen sind der totale Renner und werden gerade jetzt in der Ferienzeit fast täglich angeboten. Heute unter anderem mit dabei eine Familie aus der Nähe von Stuttgart. Und denen hat es auch richtig viel Spaß gemacht.
Also es war sehr toll. Wir haben zuerst uns hier im Museum ein wenig umgesehen,
Es wurde erklärt, wie das hier funktioniert im Museum, also wie das früher gemacht wurde, wie man die Waren angeliefert wurden, gestapelt und gelagert wurden. Und dann sind wir auch ein wenig rausgegangen, haben uns hier mal umgeschaut, wie das alles so aussieht.
Mir hat es am besten gefallen, wo wir auf der Brücke standen und dem einen Schiff, was vorbeigefahren ist, gewunken haben.
Ich weiß jetzt, woher das Zünglein an der Waage kommt und die Stichprobe. Das hat man hier beides gelernt.
Ich hatte gegoogelt, was man einfach mit Kindern in Hamburg machen kann. Und da kam dann die Führung im Speicherstadtmuseum. Und da haben wir uns dann dafür entschieden. Und zwar sehr gut.
Zentrales Thema hier im Speicherstadtmuseum ist die Arbeit in den Speichern. Und zusammen mit Henning Rademacher und Ralf Lange vom Speicherstadtmuseum werde ich mir jetzt mal 5 Objekte genauer angucken. Los geht's mit einer Maurerkelle. Aber Ralf Lange, eine besondere Maurerkelle.
Ja, die ist massiv silber mit Elfenbeingriff und daneben liegt auch noch der passende Maurerhammer, gleiche Ausfertigung. Beide Geräte hatte Kaiser Wilhelm II. In der Hand, als er am 29. Oktober 1888 hier in der Speicherstadt am Tor der Burgsbrücke sozusagen die Eingliederung Hamburgs in das deutsche Zollgebiet noch einmal symbolisch besiegelt hat. Da wurde nämlich in den westlichen Brückenturm eine Gedenktafel eingefügt. Der Kaiser hat natürlich nicht gemauert, aber hat halt eben einen Klacks Mörtel mit seiner schicken Kelle auf die Platte gegeben.
Dazu sieht man Fotos von damals, von der Eröffnung. Wenn wir weitergehen durchs Museum, hängt unter der Decke ein P-Haken. Henning Rademacher, zu der gibt es auch eine schöne Geschichte zu erzählen.
Ja, dieser P-Haken, das ist also ein Haken, mit dem die Everführer die Schuten bewegen konnten, entweder in den Grund reinstechen oder sich irgendwo festhaken, ziehen oder abstoßen. Und somit haben sie sich hier durch die Speicherstadt, durch die Flete durchmanövriert. Diesen Haken, ja, den habe ich mal, habe ich einen Tipp gekriegt, der liegt am toller Ort im Gras. Und dann bin ich da abends spät mit meinem Golf 1 hingefahren. Dachgepäckträger damals noch so einer zum Aufschrauben. Und dann habe ich ihn mir da aufgeladen und ihn dann zum Speicher gebracht.
Um den Aufbau und die Funktion des historischen Speichers hier erfahrbar, erlebbar zu machen, gibt es ein Modell, vor dem wir jetzt stehen.
Ja, wir haben hier ein Modell des östlichen Brandabschnitts vom Block L im Maßstab 1:25. Also das Gebäude hat hier immerhin auch im Miniaturmaßstab stolze Höhe von 1,50 Meter. Und wir dachten, das ist mal die beste Möglichkeit, um den Leuten zu verdeutlichen, wie so ein Speicher im Innern eigentlich aufgebaut ist. Man sieht hier eben das Eisenskelett, die Holzdielen, Fußböden, aber auch viel Technik. Wir hatten ja früher hydraulischen Windenantrieb, also haben wir hier Kolbenmaschinen in einem Schacht hängen, eine hydraulische Hebebühne zwischen Keller und Straße. Und rechts neben dem Treppenhaus so ein kleiner, diskreter Einschnitt im Mauerwerk. Da kann man dann auch noch in die Toilette gucken. Ja, die Speicherstadt stand ja immer mit einer Seite zur Straße. Und dort dominierte also bis in die 1920er, 30er Jahre sogar noch das Pferdefuhrwerk, die Pferdegespanne. Auf der anderen Seite war die Hauptstraße. Das klingt jetzt paradox, aber die war in der Speicherstadt nass. Weil das Hauptverkehrsmittel war hier also bis Anfang, Mitte der 50er Jahre doch tatsächlich die Schute.
Die Seeschiffe lagen am Kai und löschten das, was für die Speicherstadt bestimmt war, in Schuten nach außen bords. Also zur anderen Seite hin mit dem eigenen Ladegeschirr. Und die kamen dann hierüber, die wurden hierüber geschleppt oder eben dann auch sehr viel gestarkt.
Das nächste Ausstellungsstück, vor dem wir stehen, macht Geräusche.
Ja, wir stehen vor dem Kaffeeverlesetisch. Also hier saß eine Kaffeeverleserin, hatte vor sich ein Laufband. Auf dieses Laufband fielen aus einem Trichter Rohkaffeebohnen. Und dann hat sie die Fremdkörper, die noch im Kaffee waren, oder vielleicht auch mal dunkel verfärbte Bohnen, die Stinkebohnen, rausgenommen, in seitliche Schlitze getan, die hier die Tischplatte des Verlesetisches eingelassen sind. Und dann kam erst das Geräusch, wenn nämlich dann der Haufen, der vor der Verleserin lag, fertig sortiert war, hat sie einmal aufs Pedal getreten, dann lief das Band weiter.
Und Werkzeuge gibt's natürlich, und zwar Werkzeuge, die man auch mal in die Hand nehmen darf.
Ja, wir haben hier zum Beispiel einen Probenstecher. Das ist so ein Stahlrohr mit einer stumpfen Spitze. Und dieses Rohr hat man dann in die Sackgewebe eingestochen. Dann fiel die Ware durch dieses kleine Rohr nach außen, wurde nach außen geschüttet. Und dann hat man das Einstichloch wieder geschlossen, indem man die Kett- und Schussfäden des Gewebes zurückgeschoben hat. Und da kommt das Wort eine Stichprobe machen her.
10 Jahre UNESCO-Welterbe-Speicherstadt. Die alten Backsteinhäuser müssen gehegt und gepflegt werden, damit sie auch der Nachwelt erhalten bleiben. Und wie das so ist mit alten Häusern, man muss rechtzeitig beginnen, dauernd etwas daran tun und fertig ist man eigentlich nie. Wie das geht in der Speicherstadt und was da im Moment das Dringendste ist, was gemacht werden muss, das hat Kerstin von Stürmer den Harlaer Quartiersmanager Danny Masko gefragt.
Das Hauptproblem oder die größte Herausforderung ist natürlich, dass wir wissen müssen, was wollen wir mit den Häusern machen. Wir sind ja seit 140 Jahren, betreiben wir die Speicherstadt. In der Zeit gab es viele Nutzungsänderungen, Bedarfe ändern sich, Märkte ändern sich und wir müssen die Häuser immer so entwickeln, dass sie den neuen Nutzungen entsprechen. Und das bedeutet, man muss vorab erstmal überlegen, was wollen wir und was will der Markt. Das zweite ist natürlich das Problem, das jeder Bauherr hat, Baukosten und Komplexität im Bau. Das ist bei unseren denkmalgeschützten Gebäuden im Welterbe, ist es natürlich noch eine Spur komplexer. Wir sind aber, was unser Vorteil ist, durch unsere lange Geschichte relativ resilient und verstehen für uns die Einschränkungen durch Denkmalschutz und Welterbestatus als eine Kanalisierung, die bei uns in der Vergangenheit und auch in der Zukunft immer zu noch mehr Innovation geführt hat.
Die Restaurierung und die Umgestaltung im Sinne der veränderten Nutzung, das ist ja vor allem wohl ein Problem, was den Innenausbau angeht. Lassen Sie uns mal über die äußeren Bedingungen hier sprechen. Die Häuser der Speicherstadt stehen auf Eichenpfählen. Wie gesagt, 150 Jahre alt. Wie sind die denn in Schuss?
Die Häuser stehen auf Kiefernpfählen tatsächlich. Eichenpfähle ist ein Fakt, der geistert irgendwie rum, es sind Kiefernpfähle. Die Kiefernpfähle bilden ja die Gründung der Speicherstadt. Die wurden damals 3,5 Millionen in die Erde gerammt. Die sind natürlich dem Zahn der Zeit, dem Wasser ausgesetzt. Allerdings ist es so, dass die Gebäude damals für Nutzlasten ausgelegt wurden, die das heutige um ein Vielfaches übertreffen. Mal in Zahlen ausgedrückt, die Nutzlasten damals lagen bei 1400 Kilo pro Quadratmeter. Heute brauchen wir 250 für Bürogebäude. Das heißt, wir haben ordentlich Reserven in der Gründung. Wenn so ein Kiefernpfahl mal wegbricht oder erneuert werden muss, ein Teil der Gründung, dann nehmen wir Gewindestangen und rammen die durch die Bodenplatte in die Erde immer weiter, treiben die Gewindestange immer weiter in die Erde, so lange, bis sie sich fest im Untergrund verankert. Und die wird dann wieder mit der Bodenplatte verbunden und trägt dann ihren Teil.
Das heißt, da müssen tatsächlich im Laufe der Zeit immer mal wieder einzelne Kiefernpfähle, wie ich gelernt habe, ausgewechselt werden. Wie steht's denn mit den Kaimauern?
Die Kaimauern, die werden von der Lick und der Rege saniert. Die sind natürlich auch dem veränderten größeren Tidenhub ausgesetzt, dem Zahn der Zeit. Da hat die Lick allerdings einen ziemlich guten Plan aufgestellt, um die Kaimauern sukzessive zu erneuern. Dort werden auch neue Rückverankerungen eingesetzt, um sie wieder für die nächsten Jahrhunderte fit zu machen. Die Maßnahmen haben bereits begonnen. Abschluss ist großflächig 2035 geplant.
Wir haben uns getroffen in einem Haus, das da so landläufig das Rathaus der Speicherstadt heißt, bei St. Annen 1. Hier hat die Harlaer ihren Sitz. Und dieses Haus ist innen, ich glaube, es war eines der ersten Speicherstadthäuser, die innen komplett saniert wurden. Wie sieht's denn eigentlich aus mit der Sanierung drinnen? Denkmalschutz haben Sie angesprochen, viele, viele Büros sind hier entstanden. Was kann man da machen, zum Beispiel mit neuen Fenstern? Geht das überhaupt?
Ja, also wir haben, wenn wir einen Speicher sanieren, müssen wir jeden Speicher individuell betrachten. Wie groß sind die Fensterflächen, wie tief sind die Räume, für was eignet er sich und wie ist der Zustand der Bauteile? Wo wir wirklich stolz drauf sind, ist, dass wir uns immer stärker in die Reparaturkultur reinlehnen. Das heißt, Fenster werden nicht erneuert, das haben wir früher gemacht, oder Luken, oder wir müssen es immer noch machen, wenn es gar nicht anders geht. Was wir aber vorrangig versuchen, ist Bauteile zu sanieren. Das heißt, wir sanieren Lukentüren, wir sanieren Fenster, anstatt sie zu erneuern. Wenn wir sie erneuern müssen, genauso wie bei der Sanierung, muss das natürlich immer in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz passieren. Unsere eigenen Kollegen und Kolleginnen sind aber so intensiv in dem Thema drin und haben so viel Fingerspitzengefühl. Die schauen sich altes Fotomaterial an, prüfen, was möglich ist, was umsetzbar ist, stimmen das mit dem Denkmalschutzamt ab. Und im Ergebnis haben wir dann ein Gebäude, das immer noch stimmig die Vergangenheit repräsentiert und damit auch einen Teil der Zukunft.
Alle Welt redet über energetische Sanierung, wenn man so alte Häuser anschaut. Ist das ein Thema hier in der Speicherstadt?
Ja, absolut. Wir arbeiten gerade selber an einer Nachhaltigkeitsstrategie, wobei wir natürlich eine andere Ausgangslage haben als ein Neubau. Was in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus rückt, ist, dass wie viel Energie ein Gebäude im Bau eigentlich kostet. Das wurde in der Vergangenheit in der Bilanz nicht so richtig berücksichtigt. Das wird in der Zukunft über Lebenszyklusanalysen deutlich stärker berücksichtigt. Und das ist natürlich unsere Stärke. Wir und unsere Mieter nutzen seit 140 Jahren im Grunde die Gebäude. Wir bringen relativ wenig neues Material ein. Wir sanieren, erhalten. Und haben damit in der CO2-Betrachtung einen massiven Vorsprung. In Betrieb ist es so, wir haben ja das Privileg, ans Fernwärmenetz angeschlossen zu sein. Das heißt, theoretisch können wir uns mit denen schrittweise dekarbonisieren. Da gucken wir uns aber auch nochmal eigene Systeme an. Es gab ja den Forschungsspeicher im Block H. Da haben wir geprobt, wie können wir Photovoltaikelemente auf ein denkmalgeschütztes Dach aufbringen, sodass es sich in die Kupfer- und Schieferdachlandschaft integriert. Das hat gut funktioniert. Der Forschungsbericht wird gerade erstellt, aber so viel kann ich schon mal sagen, es funktioniert. Also man kann ein Welterbe-Gebäude tatsächlich autark betreiben.
Kerstin von Stürmer war in der Speicherstadt und hat mit dem Quartiersmanager Danny Masko gesprochen. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. 2 Barkassen fahren gerade unter der Brücke hindurch. Ich bin mit Henning Rademacher und Ralf Lange vom Speicherstadtmuseum jetzt nochmal nach draußen gegangen. Wir stehen hier auf welcher Brücke? Und wenn Sie einmal den Blick so an den Gebäuden entlang schweifen lassen, ist das was, was für Sie auch immer noch besonders ist, dieser Blick?
Sicherlich. Und das ist auch eine der interessantesten Ecken in der Speicherstadt, der Kerwidersteg. Ganz im Westen, weil man hier einfach mal so wirklich in die Tiefe der Speicherstadt hineinschauen kann, fast den gesamten ersten Bauabschnitt sieht, der leider nicht mehr vollständig ist, weil im Westen der Speicherstadt stehen ja heute auf der Kerwiderspitze Bürohäuser. Da sind die Blöcke im Krieg zerstört worden. Aber was wir hier sehen, das ist immer noch beeindruckend. Und man kann ja auch immer sehr schön Leuten erklären, wie die Speicherstadt funktioniert, die Rolle der Flete. Und im Moment, wir haben Ebbe, da sehen wir diese interessanten 2 Reihen Löcher übereinander. Das sind die sogenannten Festmachkästen. Da haben die Arbeiter frühere Schuten dran festgemacht.
Das Besondere an der Speicherstadt ist ja auch, es sind Funktionsgebäude, dass sie eben so viele Verzierungen aufweisen. Es gibt die Türmchen, es gibt die Schmuckelemente in den Backsteinfassaden. Sie sind ja Kunsthistoriker, Ralf Lange. Wem haben wir nochmal zu verdanken, dass die Speicherstadt so aussieht, wie sie aussieht?
Ja, in erster Linie dem Architekten Georg Thielen, der damals den Auftrag bekam, die Fassaden im ersten Bauabschnitt fast vollständig zu gestalten, was dann natürlich auch zu einer großen Einheitlichkeit führte. Dahinter steckte aber als Spiritus Rector der Franz Andreas Meyer, der Oberingenieur der Stadt Hamburg. Und Meyer und Thielen haben sich auch sehr gut verstanden. Die waren praktisch kongenial, weil die beide in Hannover studiert hatten. Und aus Hannover kommt dieser typische, so vom Mittelalter, von der Backsteingotik beeinflusste Stil, den wir hier in der Speicherstadt haben.
Die Speicherstadt hat sich ja mittlerweile wirklich sehr verändert. Inzwischen werden hier nicht mehr Waren gelagert, sondern es gibt hier Büros, es gibt Agenturen, die hier eingezogen sind, Showrooms, Restaurants, natürlich die Touristenattraktionen wie das Miniaturwunderland. Wie geht's Ihnen damit? Ist es Ihnen manchmal ein bisschen zu viel Trubel sogar?
Mir ist es sicher manchmal ein bisschen zu viel Trubel. Ich fühle mich manchmal schon wie in einer anderen Zeit. Aber das liegt an meinen über 80 Jahren, also ist so.
Man vermisst natürlich schon den alten Betrieb. Ich meine, wir machen hier seit 37 Jahren Führung. Wir haben noch gesehen, wie hier Säcke mit der Winde hochgezogen werden. Aber andererseits sage ich mir natürlich als Kunsthistoriker und auch denkmalpflegerisch engagierter Mensch, wir können ja nicht 330.000 Quadratmeter halten, indem wir hier nun ein Museum machen oder Orte, wo man sozusagen nochmal nachinszeniert, wie hier gearbeitet wurde. Also das ist schon einfach auch etwas, was man dann akzeptieren muss.
Sie haben ja, Ralf Lange, an der Bewerbung für diesen UNESCO-Welterbe-Status mitgearbeitet. Da gab es ein großes Team. Was war Ihr Part und was war Ihnen wichtig herauszuarbeiten in dieser Bewerbung?
Ja, mein Part bestand eigentlich bei beiden Ensembles, also einmal in der Speicherstadt und dann dem Kontorhausviertel mit dem Schielerhaus, darin überhaupt diese Objekte, diese Ensembles zu beschreiben und deren Geschichte darzustellen. Wichtig ist natürlich in so einem UNESCO-Gutachten, dass man eben belegen kann, dass das hier etwas ganz Besonderes und Einzigartiges ist. Bei der Speicherstadt würde ich immer sagen, es ist einfach neben der beeindruckenden Ensemblewirkung dieser Architektur auch einfach die konzeptionelle Schlüssigkeit, wie alles ineinander griff.
Große Teile der Speicherstadt sind ja auch im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Wie sehr, das kann man unter anderem auch auf Schwarz-Weiß-Fotos in der Ausstellung im Speicherstadtmuseum sehen. Wenn wir heute uns die Speicherstadt ansehen, kann man sich das gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber wie viel ist denn tatsächlich original erhalten und wie viel ist wieder aufgebaut?
Ja, die Schäden waren größer, als man heute sieht. Also 1945 war über die Hälfte der Lagerfläche nicht mehr benutzbar. Wir haben in der Speicherstadt das Glück gehabt, dass wir einen sehr sensiblen Wiederaufbau hatten, nämlich durch den damals sehr bekannten Hamburger Architekten Werner Kallmorgen. Der hat die teilzerstörten Speicher in enger Anlehnung an die ursprüngliche Form wieder aufgebaut. Aber dort, wo dann etwas ganz weg war, hat er auch konsequent modern gebaut, aber eben im Backstein, so sich das auch gut einfügt. Und das hat auch die UNESCO gewürdigt, dass der Ensemblecharakter gerettet ist. Eine denkmalpflegerische Sünde hat es allerdings in den 50er Jahren gegeben, wobei man sagen muss, es war ja nicht Denkmalschutz, denn das Denkmalschutzamt hat sich für Bauten aus der Kaiserzeit damals gar nicht interessiert. Das war alles Initiative der Hala. Was außerhalb der Verantwortlichkeit der Hala lag, das waren die Brückentore. Und die sind alle abgerissen worden. Und damit fehlt eigentlich auch eine Bedeutungsschicht, denn wir reden ja bis heute wie selbstverständlich von einer Stadt aus Speichern und die hatte eben Stadttore. Wir sind hier am Block E. Block E ist sozusagen noch fest in Teppichhändlerhand. Es sind ja noch nicht alle Blöcke revitalisiert, also in Büroflächen oder andere anspruchsvollere Dienstleistungsnutzungen umgebaut. Das ist aber nur noch ein schwacher Abglanz von früher, was die meisten Besucher heute gar nicht wissen. Wir waren mal das größte Teppichhandelszentrum der Welt. Das war vor 30 Jahren. Da hatten wir über 200 Firmen. Das hatte natürlich zwei Gründe. Zum einen der Niedergang des Quartiersmannsgewerbes hier, aber zum anderen sind das alles Migranten aus dem Iran, die nach dem Sturz des Schah, als eben der Iran unter Ayatollah Khomeini in eine islamistische Diktatur umgewandelt wurde, ins Ausland gegangen sind und sich hier eine neue Existenz aufgebaut haben.
In der Speicherstadt, jetzt so mitten in der Ferienzeit, kann es auch mal ganz schön wuselig werden, zum Beispiel vom Miniaturwunderland oder vom Hamburg Dungeon. Aber hier, wo wir jetzt sind, Henning Rademacher, eine ruhige Oase inmitten der Speicherstadt. Wo sind wir?
Ja, wir sind hier im Innenhof des Blocks H. Der Block H nimmt eine Sonderstellung in der Speicherstadt ein, weil er eben nicht als Lagerhaus direkt gebaut worden ist, sondern mehr Räume für ausgepackte Waren zum Angucken, Musterzimmer und eben auch Büros schon damals. Wir haben hier Innenseite, nur die Umfassungen sind noch aus Backstein. Also man spart an der Innenseite schon und dann reine Putzfassaden dazwischen wieder. Das ist heute ein reines Bürohaus.
Ja, das Besondere an diesem Block H ist, dass er sich mit drei ziemlich tiefen Tordurchgängen öffnet. Zwei Tordurchgänge gehen zu den Straßen hin und der dritte, wie wir jetzt hier sehen, öffnet sich zum Fleet. Das ist ein wunderschönes Panorama mit den Brücken, dem Wasser und diesen beeindruckenden Speicherblöcken, die nämlich auch noch mal 2 Meter höher sind als die im ersten Bauabschnitt. Und das ist einer der Geheimtipps für mich in der Speicherstadt. Mal in den Innenhof vom Block H gehen und hier eben auf die übrigen beiden Bauabschnitte der Speicherstadt schauen, weil man dann eben auch sieht, wie groß sie wirklich ist.
Im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 haben wir uns heute beschäftigt mit der Speicherstadt, die vor 10 Jahren UNESCO-Welterbe geworden ist. Und waren unter anderem unterwegs mit Henning Rademacher und Ralf Lange vom Speicherstadtmuseum. Henning Rademacher, Sie sind im vergangenen Jahr vom Hamburger Senat mit der Medaille für treue Arbeit und Dienste des Volkes in Silber ausgezeichnet worden. Langer Titel, große Ehre. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung? Das ist ja eine tolle Bestätigung und auch eine Anerkennung für Ihr Engagement.
Ja, das ist natürlich eine Bestätigung für 30 Jahre Arbeit, denn die Zeiten sind immer hart gewesen und sind jetzt auch schon wieder hart. Ich bin ja nur über 80 und dann ist es eben, muss man auch ein bisschen mal sehen, was ist und was gewesen ist.
Sie sind über 80, haben Sie selbst gesagt gerade. Da darf man gut und gerne auch ein bisschen kürzer treten. Andererseits hängt da ja auch viel Herzblut dran für Sie am Speicherstadtmuseum. Sind Sie immer noch regelmäßig im Museum?
Ja, jeden Tag im Grunde. Man braucht dich manchmal nicht, aber ich ist jetzt so, bin mir so angewöhnt.
Und ich habe eben auch noch einen ganzen Haufen zu tun. Jetzt machen wir gerade noch ein anderes Projekt. Da muss ich mich gerade durcharbeiten durch Hafengeschichte, weil ich Bilder identifizieren will und so weiter. Also das gibt immer was zu tun.
Sie haben durch Ihr Engagement und Ihre Arbeit so viel dazu beigetragen, dass die Geschichte dieses Ortes nicht in Vergessenheit gerät. Wie steht es denn um die Zukunft des Museums? Einmal mussten Sie umziehen im Laufe der Geschichte des Speicherstadtmuseums. Jetzt sind Sie in Block L zu Hause. Wie steht es um die Zukunft des Museums? Können Sie da bleiben, wo Sie jetzt sind?
Nein, also wir haben immer nur 2-Jahres-Genehmigungen. Und ich weiß nicht genau, wie es weitergeht. Bis jetzt gehe ich davon aus, dass wir bis 28, also von der Hala aus, mindestens bis 28 drin bleiben können, weil die ihre Umbaupläne mehrfach verschoben haben. Aber ich weiß nicht genau, was ist denn wirklich. Und ein Umzug in einen umgebauten Speicher mit dem Finanzierungsmodell, was wir hier haben, geht es gar nicht.
Bei Ihnen im Museum wird ja die Geschichte dieses Ortes wirklich auf ganz besondere Art und Weise lebendig. Man kann das Museum besuchen, geöffnet in der Woche von 10 bis 17, am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Aber auch darüber hinaus gibt es ja ganz viele Veranstaltungen, Führungen. Ralf Lange, was kann man bei Ihnen so alles erleben, zum Beispiel in der nächsten Zeit? Was steht da alles auf dem Programm?
Ja, wir haben noch bis Ende der Sommerferien, bundesweit übrigens, fast jeden Tag unsere beliebten Kinderführungen. Das ist die Entdeckertour in der Speicherstadt. Die richtet sich so an Kinder von 6 bis 12 Jahren. Die sollten dann aber schon mit ihren Eltern kommen oder anderen begleitenden Erwachsenen wie den Großeltern, der Lieblingstante. Dann haben wir Krimi-Lesungen. Das geht wieder im September los, 2-mal im Monat. Wir bieten zum Welterbejahr noch eine besondere Führung an, Härte Handverlesen. Die Schauspielerin Kerstin Pötting spielt eine Kaffeeverleserin in einer szenischen Führung, die jetzt Kleinrentnerin ist, also die ehemalige Kaffeeverleserin, jetzt Kleinrentnerin ist, sich etwas Geld als Toilettenfrau dazu verdient. Humorvoll mit Herz, aber wegen der sozialen Hintergründe, nicht? Da wird die Führerzeit plastisch, natürlich auch mit Tiefgang.
Alle Infos zum Programm finden Sie online auf der Internetseite des Speicherstadtmuseums. Welterbe Speicherstadt. Das ist vor allem für den Eigentümer, die Hamburger Hafen- und Logistik AG, kurz HALA, eine Verpflichtung. Die Gebäude müssen erhalten und gut genutzt werden. Doch rundherum auf den Straßen der Speicherstadt und der Hafencity hat sich in den vergangenen Jahren viel geändert. War es früher nur der Lieferverkehr im ehemaligen Freihafengebiet, sind es heute auch Tausende von Touristen, die in und durch die Speicherstadt fahren. Mit eigenen Autos oder mit Bussen. Inwieweit das die alte Bausubstanz schädigt, das wollten wir vom HALA-Quartiersmanager Danny Masko wissen.
Der Verkehr spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es geht da um die Masse, die über die Straßen rollt, die Geschwindigkeit. Also was bringt eine Brücke, das sind ja die Schwachstellen, was bringt eine Brücke zum Schwingen? Das wirkt sich natürlich schon auf die Gebäude aus, auf die Kaimauern, auf die Gebäude. Aber das muss man sich im Detail angucken. Da würde man jetzt sonst zu sehr spekulieren. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Verkehr ist beiderseits ein Thema. Es ist ein Thema der Aufenthaltsqualität, eine Würdigung des Welterbes, aber auch eine statische Sache.
Kann man das irgendwie regeln? Gibt es da Möglichkeiten, dass man verkehrstechnisch sich seitens der Stadt irgendwas einfallen lässt, die Masse an Verkehr hier vielleicht rauszuhalten?
Das ist eine Sache der Verkehrsbehörde. Ich weiß, dass die da wirklich super Konzepte entwickeln und versuchen, dass es allen möglichst gerecht wird. Da habe ich volles Vertrauen, dass die das weiterentwickeln.
Danny Masko, Quartiersmanager hier in der Speicherstadt. 10 Jahre UNESCO-Welterbe, das wird gefeiert und das tut die HALA auch. Und zwar im September, da wird es eine ganze Reihe an Veranstaltungen geben. Was ist geplant?
Wir fangen an am 13. und 14. September mit dem Tag des offenen Denkmals. Bieten wir die Möglichkeit an, die HALA-Zentrale zu besichtigen, genauso wie unseren Forschungsspeicher. Da kann man auf ich-meine-denkmalstiftung.de gehen und sich das Programm anschauen. In der Woche darauf starten wir mit dem Festival of Lights. Da nutzen wir unseren Speicher Block P am neuen Wandrahmen und verwandeln die Nordfassade in eine gigantische Leinwand. Da läuft an 3 Abenden vom 18. bis zum 20. September ein riesiges Videomapping, kostenlos für alle Interessierten. Und da kann man von 20 bis 0 Uhr sich die Geschichte des Welterbes und der Speicherstadt in einem gigantischen Videoloop anschauen. am 20. September noch dazu, an dem Samstag, haben wir es geschafft, mit unseren Mieterinnen und Mietern und denen des Kontorhausviertels die erste lange Nacht des Welterbes auf die Beine zu stellen. Das Programm sieht man auf welterbenacht.hamburg. Da wollen wir allen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit geben, zu schauen, was ist hinter den Speichern. Da gibt es ein tolles Rahmenprogramm, das wir auch noch stetig weiterentwickeln. Was wir damit zeigen wollen, ist, wie vielfältig eigentlich die Speicherstadt ist. Wir haben es ja von außen, ist der Blick häufig sehr homogen. Es sieht aus wie ein großer Backsteinkomplex. Umso tiefer man aber reinzoomt, umso vielfältiger ist die Speicherstadt. Also sie ist de facto eins der vielfältigsten Gewerbequartiere Hamburgs. Und das wollen wir mit der langen Nacht zeigen.
Danny Masko, der Quartiersmanager der Speicherstadt, im Gespräch mit Kerstin von Stürmer. Infos zur Geschichte der Hala und der Speicherstadt gibt es bis Ende September auch in einem sogenannten Pop-up-Container am neuen Wandram 5. Geöffnet donnerstags bis sonntags jeweils von 12 bis 21 Uhr. Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute. Vielleicht haben Sie ja Lust auf einen Besuch in der Hamburger Speicherstadt. Veranstaltungen gibt es ja einige. Höhepunkt ist dann die lange Nacht des Welterbes am 20. September. In der kommenden Woche melden wir uns an dieser Stelle mit einem Hafenreport. Wir sind wieder unterwegs im Hafen und in der Stadt auf der Suche nach interessanten maritimen Geschichten. Für heute tschüss und bis bald. Ich bin Petra Vollquarzen.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.